Und im Extrem hast du dann eben die Peter Thiels dieser Welt oder die Elon Musk dieser Welt, die sagen, der Staat kriegt es sowieso nicht hin und ich fliege uns jetzt zum Mars und ich schaffe das auch und ich sprenge alle Fesseln und fliege uns hier raus und gib mir jetzt bitte jeder 100 Euro für meine Aktie, damit ich 15 Milliarden habe. Die Leute wählen ja rechtspopulistisch nicht, weil sie das Programm geil finden, sondern weil sie das, die wollen die Zerstörung dieser ganzen Dinge und Privilegien um sie herum. Also Solidarität mit jemandem heißt nicht, jemanden zu unterstützen, den man gut findet, sondern Solidarität heißt, jemanden zu unterstützen, den man vielleicht gar nicht mag. Ich glaube, die Menschen sind gut. Ich glaube, die Menschen sind zukunftsgewillt. Also wir leben in einer Zeit von absurdem Wohlstand.
Das heißt, so Egozentriker, großes Beispiel Peter Thiel, sind nicht die Guten? Schön, dass du wieder bei Damit die Guten gewinnen eingeschaltet hast, dem Interview-Podcast von ASK. Mein Name ist Thomas Mühlnickel und ich spreche hier mit Menschen, die sich mit ihrem Engagement für unsere Gesellschaft einsetzen. Mein heutiger Gast ist Thomas Losse Müller. Er ist Gründer des Sozialklimarats und Direktor der Stiftung Klimaneutralität und einer der klügsten Vordenker des Landes, wenn es um die Frage geht, wie bringen wir den nötigen Klimaschutz mit dem zusammen, was für die meisten Menschen wirtschaftlich überhaupt machbar ist. Wir haben lange über seine Zeit in der Politik gesprochen und darüber, warum er irgendwann feststellen musste, dass er für die Tagespolitik nicht gemacht ist. Ein sehr persönlicher Einblick, der mich wirklich bewegt hat. Du hörst heute übrigens die bislang längste Folge. Das liegt daran, dass wir im Gespräch immer tiefer eingestiegen sind in die Reformen, die Deutschland braucht und in die weltweiten wirtschaftlichen Bedingungen, die Populisten und Extremisten überhaupt erst im Boden bereitet haben. Zu einem Schluss, der uns beide zufriedenstellt, sind wir dabei aber nicht gekommen. Also machen wir es uns einfach, wir führen das Gespräch demnächst fort und denken dort dann weiter. Ich bin sehr gespannt auf dein Feedback und jetzt viel Freude beim Hören. Moin Thomas, schön, dass du da bist.
Hallo Thomas, schön dich zu sehen.
Das wird heute ganz komisch, ne? Thomas und Thomas.
Kann ich da gleich einsteigen?
Ja, bitte.
Bevor ich meine Frau geheiratet habe, hieß ich Thomas Müller. Das ist der häufigste Name in der Bundesrepublik Deutschland, immer noch. Bei Frauen ist es Sabine Schmidt. Und man konnte mich früher nicht googeln. Und es gab schon in der Uni irgendwie 36 Thomas Müllers. Und bei der Deutschen Bank, bei der ich mal gearbeitet habe, gab es irgendwie 72. Und deswegen war ich eigentlich ziemlich scharf drauf, den Namen meiner Frau anzunehmen. Das ist auch der Familienname Losse. Und dann haben wir uns angemeldet für die Hochzeit. Und ich habe mich mit Thomas Müller-Losse angemeldet, weil ich dachte, es ist ganz schön, so diesen Originalnamen noch ein bisschen zu erhalten. Und dann habe ich das zu Hause erzählt. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Und alle so, Müller-Lüdenscheid, ne? Und dann habe ich mich dagegen entschieden, das zu machen, habe es in Losse Müller noch schnell umgewandelt. Das hat mir 40 Jahre Spott erspart.
So wie mit Doris Köpf-Schröder. Mir geht's ähnlich übrigens. Meine Gattin heißt Schmidt. Und als das dann bei uns vor 4 Jahren zur Hochzeit kam, sagte er es da zu mir, sag mal, was hältst du denn davon? Also Mühlnickel finde ich so schlimm, den nehme ich sowieso nicht an. Du kannst ja meinen gerne annehmen. Hm. Seitdem heiße ich ja Thomas Schmidt. Mhm. Da kann ich mich ja selber gar nicht mehr googeln. Ist ja total langweilig. Mhm. Ich habe dann vorgeschlagen, wir machen was zusammen, so Schmühlnickel oder sowas. Aber das ging zu der Zeit rechtlich noch nicht. Aber
geht das jetzt eigentlich?
Ich glaube, mittlerweile kannst du relativ kreativ sein.
Wow.
Ja. Aber sie fand auch die Schmühlnickels nicht so schön. Ich finde das total lustig.
Da bin ich bei deiner Frau.
Gut. Weg vom Namensrecht. Dieser Podcast heißt, damit die Guten gewinnen. Wer sind für dich die Guten?
Ich glaube, die meisten Menschen in der Welt laufen nicht mit diesem Gefühl rum, dass sie alles in sich tragen, um glücklich zu sein. Also es ist nur eine sehr kleine Gruppe von Menschen, die so dieses Gefühl haben, ich habe eigentlich die Fähigkeit, mich überall zurechtzufinden. Ich habe vielleicht so die finanzielle Sicherheit, aber vor allen Dingen auch so das Selbstbewusstsein und das Vermögen, die Dinge für mich so gut zu lösen, dass ich eigentlich ganz gut zurechtkomme. Die allermeisten Menschen wissen, dass sie darauf angewiesen sind, dass sie in einer Gemeinschaft leben, dass die meisten Dinge irgendwie zusammengelöst werden müssen, dass man sich auch darauf verlassen kann, dass das funktioniert. Und deswegen sind für mich die Guten diejenigen, die das immer wissen. Also ich glaube, wir müssen alles, was wir tun und jetzt gerade in der Politik und auch insgesamt in der Frage von Gestaltung von Gesellschaft immer klar haben, dass wir eine Art und Weise brauchen, die Verantwortung übernimmt und dass wir die Dinge gut lösen gemeinsam, die die Einzelnen nicht gut lösen können. Und wer das verinnerlicht hat, das sind für mich die Guten, weil ich glaube, wenn wir das tun, dann kommen wir auch weit.
Das heißt, so Egozentriker, großes Beispiel Peter Thiel, sind nicht die Guten? Und jetzt kurz eine Werbung in eigener Sache. Wenn du immer schon einmal bei Damit die Guten gewinnen live dabei sein wolltest, hast du jetzt die Chance. Am 9. Oktober wird es abends eine Live-Folge im Rahmen der Zoom Podcast Week in Düsseldorf geben. Ich freue mich schon sehr auf diesen Abend mit vielen von euch im Publikum. Und ganz besonders freue ich mich auf meinen Gast. Es wird kein geringerer sein als Michel Friedmann. Ich kenne Michel Friedmann schon viele Jahre und freue mich immer, ihn zu treffen und mit ihm zu sprechen. Ich bin mir sicher, dass das ein sehr spannender Abend wird. Wenn du Lust hast, am 9. Oktober in Düsseldorf dabei zu sein, sind Karten ab sofort unter zoon-podcast-week.de erhältlich. Ich hoffe, wir sehen uns in Düsseldorf.
Also, Peter Thiel finde ich jetzt aus vielen anderen Gründen noch schwierig. Ich glaube, man kann Egozentriker sein und trotzdem anerkennen, dass man in einer Gemeinschaft lebt und auch die auch braucht. Also Egozentriker ist jetzt für mich jemand, der sozusagen sich für den Tollsten, Besten und den Mittelpunkt der Welt hält. Das können aber trotzdem ja extrem unsichere Menschen sein. Also das ist jetzt gar nicht so sehr eine Qualität von Ego-Narzissten oder irgendeinem so einem persönlichen Style, sondern es ist wirklich einfach eine Anerkenntnis von: Es gibt so Dinge, die kann ich und die kann jeder, oder es kann mir auch ein bisschen unterschiedlich sein. Aber dass es eben im Wesentlichen ist, dass wir darauf achten, dass in dem Zusammenleben mit anderen Menschen wir das so organisieren, dass es gut für alle und alle funktioniert. Und da würde ich auch den Egozentriker gar nicht von ausnehmen. Ich kenne ganz viele Leute, die keine Egozentriker sind und sich auch für sehr sozial halten, aber die das nicht verinnerlicht haben. Ja. Die nicht verinnerlicht haben, dass wir eine Politik organisieren müssen, die von Anfang an so gestaltet ist, dass sie die Probleme der Menschen löst und nicht über Moral, Anreize, Preise, Rechte, also Ordnungsrecht versucht, das anzureizen, aber die Leute alleine lässt.
Ist das auch vom Politischen, da wo gehandelt und gemacht wird, auch übertragbar ins Private?
Ja, klar. Wenn man Eltern ist, dann ist ja die Kernerfahrung, dass man eigentlich nur noch den Job hat, für jemand anderen etwas zu gestalten und zu organisieren. Ich glaube, dass Beziehungen so funktionieren müssen. Also, es geht nicht um einen selbst, sondern es geht darum, was man so gemeinsam macht. Das ist in Nachbarschaften so. Wir wohnen ja auf dem Dorf in Schleswig-Holstein. Und da ist das schon noch sehr präsent, ne? Dass es viele Dinge gibt, die wir einfach nur am besten zusammen hinkriegen. Also ein Kinderfest organisiert sie nicht allein. Es gibt jetzt auch keinen kommerziellen Kinderfestanbieter, das, wo man mit Eintritt reingehen kann, sondern das muss zusammen organisiert werden. Wir haben bei uns im Dorf die Regel, dass man das Unkraut an seinem Straßenabschnitt jäten muss. Ich bin da nicht sonderlich gut drin, also es ist immer zu spät und es ist immer zu grün. Aber da ist es natürlich so. Und ich glaube, es geht überall in allen Lebensbereichen.
Du hast ja total viel von der Welt gesehen. London, Washington, warst in Afrika. Was ist dieser Unterschied, dass du jetzt so auf dem Dorf in den Hüttener Bergen lebst?
Ich glaube, das wäre vor 50 Jahren ein großer Unterschied gewesen. Wenn ich ganz ehrlich bin, ist das heute nicht mehr so ein riesengroßer Unterschied, weil wir haben da auch Glasfaser liegen. Und auf den Hüttener Bergen lag sogar Glasfaser vor vielen anderen Großstädten, weil sich die Bürgermeister damals überlegt haben, wir wollen ja, dass das eine enkelfeste Gegend ist und schon vor 10 bis 15 Jahren einen Zweckverband gegründet haben und da Glasfaser gelegt haben. Also wirklich, also als in Berlin noch überall Kupfer lag, hatten wir schon Glasfaser. Schönes Beispiel für, wir haben ja als Gemeinschaft den Job, Dinge zu bauen, die alle nutzen können. Und das heißt, unser ganz normales Leben ist ja genauso wie das von jedem, der jetzt in Berlin-Mitte wohnt. Wir sind zu Hause und wir gucken Netflix und wir surfen das Internet und wir hören Podcasts und machen alle diese Dinge. Nur dass in unserem Fall, wenn wir dann rausgehen, da halt ein See ist und oben der Seeadler fliegt und nicht ein schickes Restaurant oder irgendwie laute, komische, anstrengende Menschen oder nette Menschen. Das heißt, das ist schon, ich glaube, das ist einfach wirklich ganz anders, aber trotzdem ist es schon so im Nahbereich so, dass es natürlich sehr viel präsenter ist, dass man in so einer Dorfgemeinschaft wohnt. Und ich will das jetzt auch gar nicht übertreiben. Ich bin jetzt nicht irgendwie der Feuerwehrführer, also das machen andere Leute. Ich tue das, was ich kann. Und
du jedes halt das Unkraut.
Ja, also wir versuchen unseren Teil zu tun und es ist eher ja auch eine Grundhaltung von so einer bestimmten Zugewandtheit, die ich total gut finde.
Du kommst ja echt rum in der Welt. Was du alles an Jobs gemacht hast, das ist in meiner Vorbereitung eindeutig der längste Teil überhaupt. Also ich hab mehr deine Jobs als Fragen. Du hast in Köln und London Volkswirtschaft studiert. Du warst bei der Deutschen Bank in London. Du warst Finanzökonom bei der Weltbank in Washington. Du hast in Nigeria, Sierra Leone und Südafrika Entwicklungsprojekte mitbegleitet. Dann bist du in die Staatskanzlei in Schleswig-Holstein gekommen. Warst zeitweise in meiner Privatwirtschaft, warst Spitzenkandidat der SPD in Schleswig-Holstein. Jetzt bist du Direktor der Stiftung Klimaneutralität. Bist du so einer, dem schnell langweilig wird?
Nee, langweilig würde ich nicht sagen. Also keiner dieser Wechsel kam, weil es mir langweilig in der Rolle war. Aber ich bin jemand, der extrem neugierig ist. Mich hat das immer interessiert. Und also ich hatte jetzt nie den Plan, und das war irgendwie auch gar nicht sozusagen denkbar, Investmentbanker zu werden. Sondern es war eher ein Zufall. Ich habe in London studiert. Nachdem ich in Köln ein Diplom gemacht habe, habe ich dann nochmal einen Master gemacht an der School of Oriental and African Studies. Das ist so die Schule, die mal gegründet wurde, um die Verwaltungsleute, die denen in Commonwealths geschickt wurden, auszubilden. Das heißt, es ist eine extrem heterogene Schule. Man kann da alle möglichen Sprachen studieren. Und auch die Volkswirtschaftsausbildung da war toll, weil sie nicht so neoliberal, klassische Ökonomie waren, sondern das war einfach sehr, sehr plurale Sicht der Welt schon. Und ich hatte eigentlich vor, weiter sowas in der Richtung Umwelt, Klima und Entwicklung zu machen. Und dann haben mich aber meine damaligen Kommilitonen mitgenommen auf die sogenannte Milk Round. Da stellen sich die großen Unternehmensberatungen, Investmentbankern vor und suchen eigentlich an allen Schulen, das ist dann eine wirklich andere Tradition in England, Leute, um sie zu rekrutieren. Da bin ich mitgegangen. Und ich fand das einmal mit total spannend, diese Welt mir erschließen zu können hinter diesen Glastürmen. Damals noch viel, viel stärker als heute war das auch noch erstrebenswert. Das war alles vor der Finanzkrise. Also Investmentbanking war ungefähr so heute, wie wenn man sagt, ich arbeite für ein Startup oder ich will für ein Startup arbeiten. Und ich war einfach neugierig, habe das gemacht. Und in jeder der Stationen habe ich einfach wahnsinnig viel gelernt, das mir dann ermöglicht hat, wieder andere Sprünge und Schritte zu machen. Also die Triebkraft ist nicht Langeweile, sondern Neugier.
Aber diese Neugier allein reicht ja nicht aus. Es braucht ja immer auch Mut. Viele Leute starten einen Job und trauen sich dann nicht, den nächsten Schritt zu gehen, wenn die Neugier sie packt oder wenn der Veränderungswille sie packt und dann wieder was Neues anzufangen, wieder was hinter sich zu lassen. Das ist ja auch eine Veränderungsbereitschaft. Die ist den meisten Menschen sogar gar nicht so sehr gegeben. Was ist das da in dir, was dich so dazu bringt, wieder zu springen?
Für mich braucht es nicht so viel Mut. Auch weil ich bei all den Stationen, wo ich gesprungen bin, immer das Gefühl hatte, dass da irgendjemand auch mich begleitet, aufnimmt und erwartet, ne, und ich das dann auch liefern kann. Nö, also ich glaube, es ist wirklich einfach, es war Neugier und schon auch der Wunsch, die Dinge zu verstehen, um sie besser machen zu können.
Man liest ja auch aus allen Stationen, die du nach Washington hattest, immer diesen Gedanken raus von, ich will auch irgendwie ein Teil davon sein, die Welt ein bisschen besser zu machen, besser zu hinterlassen. Gab es da irgendein auslösendes Momentum, das es bei dir gestartet hat, das machen zu wollen?
Ich bin in einer Familie von evangelischen Lehrern und Pfarrern groß geworden, in Nordrhein-Westfalen. Und das ist einfach eine Kultur, in der es ist auch ein bisschen einfach unser Job, dafür zu sorgen, dass die Welt besser wird, total normal war. Also das prägt auch unsere Nachbarschaft. Also für mich ist das eigentlich etwas, das so ganz selbstverständlich war. Auch kein Zwang oder ein großer moralischer Imperativ, sondern das war da, das habe ich in all den Menschen um mich herum gespürt. Auch eine gewisse Demut und Ernsthaftigkeit dabei. bisschen Leistungsorientierung, auch im Sinne von, man muss sich auch Mühe geben, die Dinge gut zu machen. Das war alles dabei. Und da kommt das eigentlich her. Und dann ist es schon so, das ist aber, war, glaube ich, eine psychologische Figur. Das, wenn man so, ich habe ja viel dann auch Management-Vorbildung gemacht und es gibt eine so eine Management-Kategorisierung von Führungspersönlichkeiten. Da gibt es den Bergsteiger, der sozusagen alleine den Berg vorgeht und alle am Seil hinter sich herzieht, oder den Feldherrn, der oben auf dem Berg steht und mit dem Fernglas guckt, was so die Truppen so machen, oder auch den Oberst, der sozusagen in klaren Strukturen führt, und den Schäfer, der als Führungsverständnis hat zu gucken, dass es die Herde sich bewegt. Man kann nicht alles kontrollieren, aber man guckt so ein bisschen, wie es funktioniert. Das finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild, weil so fühlt sich das an. Also ich habe das Gefühl, dass ich in einer Welt leben möchte und auch nur dann in einer Welt glücklich sein kann, in der es uns allen irgendwie gut geht und es für uns allen irgendwie einigermaßen in die richtige Richtung geht.
Du bist der Schäfer.
Ja, ich bin der Schäfer.
Gib mir mal einen Tipp. Ich habe gerade den Eindruck von mir selber, diese Kategorisierung kannte ich nicht, obwohl ich auch gefühlt alle Bücher gelesen habe. Alle. Ich habe den Eindruck, ich entwickle mich gerade vom Bergsteiger und Feldherrn, versuche ich zum Schäfer zu werden. Und das ist ein super schwieriger Weg. Was muss der Schäfer gut können?
Also erstmal, diese ganzen Führungstypen ist man nie allein, weil es immer Kombinationen daraus. Erstmal braucht man die Bereitschaft anzuerkennen, dass so ein Schaf auch erstmal wegläuft und sich verirren kann. Und dass das nicht vorher, also du kannst nicht sagen, das ist jetzt genau das Tor, durch das jetzt alle sofort durchgehen, sondern das meandriert und bewegt sich, und dafür braucht man eine bestimmte Ruhe und Geduld. Und auch ein Vertrauen da rein, dass am Ende die Schafherde alle gemeinsam in die richtige Richtung gehen wollen, dass es dann nur manchmal etwas, den Hund geben muss, der in die Wade beißt, oder dass man so ein Tor mal aufmachen muss. Also das Vertrauen da rein, dass die Dinge im Prinzip gut werden können und wollen.
Ich werde es berücksichtigen, im Zweifel rufe ich die nochmal an. Es gab in deiner Biografie einen Bruch, über den immer viel gesprochen und geschrieben wurde. Mhm. Das ist dein Otto-Schily-Moment, als du von den Grünen, wo du sehr lange aktiv warst, zur SPD rübergewechselt bist, nachdem du auch schon lange Zeit auch als Grüner noch für Thorsten Albig damals in der Staatskanzlei in Schleswig-Holstein gearbeitet hast. Warum macht man das?
Also ich kann sagen, warum ich es gemacht habe oder warum das für mich wichtig war. Ich habe ja lange in Großbritannien gelebt und lange in den USA gelebt, und das waren beides für mich Länder, die für mich eine Bedeutung hatten, auch politisch. Also Großbritannien tatsächlich mit diesem Aufbruch, Tony Blair, Cool Britannia, ein sehr liberales, irgendwie sehr cooles Land. Auch aufregend, sehr kosmopolitisch, international. Und dann die USA mit der Wahl von Obama. Also beides Länder, in denen so die Idee, die ich vom Fortschritt Progressiven hatte, sich verwirklichte. Und in beiden Ländern passierte dann der Brexit und die Wahl von Trump. Und das hat mich wirklich erschüttert. Ja. Erschüttert ist zu großes Wort. Verwirrt. Ich habe das nicht verstanden, warum das so ist. Hab mich da auch viel mit beschäftigt, und es gab ja in beiden Ländern dann auch gerade in der sagen wir mal, politischen Mitte und links auch eine große Auseinandersetzung. Was ist ja eigentlich schiefgegangen? Und hast so Begriffe, die heute bei uns selbstverständlich sind, wie Polarisierung und Anywheres and Somewheres und also dieses Auseinanderfallen von Gesellschaft, das ja getrieben worden ist dadurch, dass sich Gesellschaft auch kulturell auseinanderentwickelt. Und ich wollte das nicht, und ich wollte daran arbeiten, dass das nicht so ist, und habe gemerkt, dass ich das bei den Grünen nicht so gut diskutiert gekriegt habe, damals. Also es gab auch damals Leute, die das ganz klar gesehen haben. Und es gibt jetzt gerade in der Gegenwart ganz, ganz viele Menschen bei den Grünen, die das extrem beschäftigt, die sich da intensiv mit auseinandersetzen. Ich nenne jetzt mal nur Ricarda Lange als Beispiel dafür, die ich einfach wahnsinnig bewundere. Und da gibt es eine sehr ernsthafte Auseinandersetzung damit. Und gleichzeitig hatte ich da ja dann auch viele Berührungen mit der SPD. Und ich habe so ein, für mich war so ein Schlüsselmoment, das war während Corona. Da gab es zwei hatte ich zwei Videokonferenzen. Die eine war mit Grünen. Und dann sind ja immer diese 12 oder 24 Kacheln und dann guckt man in diese ganzen Wohnzimmer rein und da saß, also eigentlich sah das in jedem Zimmer relativ gleich aus. Irgendwie eine coole Topfpflanze und ein cooles Poster und coole Bücher und also man guckte so ins moderne Bildungsbürgertum der Mittelklasse. Und dann hatte ich danach eine Videokonferenz in einem SPD-Kontext und das Erste, was mir auffiel, war, dass da saßen Leute ja dann direkt vom Computer und zwei rauchten. Also wirklich, also ne, vorm Computer im Zimmer rauchten.
Aber kein Rotwein.
Nee, also doch, also dann, also Bier war da und dann, also es gab natürlich auch die Zimmer, ne, mit der Topfpflanze und dem schicken Poster und dem Bücherregal. Aber es gab eben auch Leute, die in einem Partykeller saßen. Also es war sozusagen eine viel breitere gesellschaftliche Gruppe. Und ich erzählte da ein bisschen was zu meinen Erfahrungen in den USA und dann sagte einer, Herr Lossemüller, Sie müssen das jetzt nochmal, ich habe es nicht verstanden, was Sie gesagt haben. Und das war jetzt eine total selbstverständliche Aufforderung, mich so auszudrücken, dass ich von jemandem verstehen kann, der nicht meinen Bildungsstand hat. Mhm. Und das hat mich einfach total beeindruckt. Diese, also ich glaube, die SPD ist die Partei, die dieses Scharnieren noch am besten kann, weil sie von allen, aus allen gesellschaftlichen Gruppen Menschen hat, die das zusammen können. Das macht es auch so schwierig manchmal in der SPD. Eine der Dinge, die mich total fasziniert hat in dem Wechsel der Partei, der ja gar kein öffentlicher Wechsel war, das war ein ganz privater Wechsel, den ich auch kommuniziert habe mit allen meinen politischen Freunden bei den Grünen und die Freundschaften haben auch alle gehalten. Aber immer wenn ich das gesagt habe, haben ganz viele Leute gesagt, aber die SPD ist doch so uncool. Also warum gehst du jetzt das ist doch uncool. Und ich fand das irre. Also seit wann ist Coolness eine Kategorie, nachdem ich mir eine Partei aussuche, mit denen ich Programm machen will? Man muss leider feststellen, dass diese Image-Themen natürlich in der Politik viel wichtiger geworden sind. Aber ich finde gerade dieses etwas Uncoole manchmal, also dieses, ne, da sitzen eben alle. Und das macht das Gespräch schwieriger und langsamer. Man muss sehr, sehr viel mehr erklären und es scheitert auch öfter. Aber ich glaube, dass da ein demokratischer Prozess ist, der einfach wahnsinnig wichtig ist.
Ich finde, das ist für die SPD und auch die CDU eine der wichtigsten Aufgaben der heutigen Zeit, dass sie innerhalb dieser Parteien wieder breite Meinungsvielfalt, ich weiß gerade keinen besseren Begriff, Schichtenvielfalt, Bildungsvielfalt kultivieren. Von zulassen will ich gar nicht reden, weil zugelassen ist es, aber man muss es mehr kultivieren, dass es wieder breiter und größer wird. Ich glaube, dann haben wir andere Probleme im Parteienspektrum nicht mehr unbedingt, wenn die beiden Parteien das wieder besser hinkriegen, weil sie sich sehr verengt haben in manchen habituellen Dingen, wie man noch mit meiner Meinung austauscht oder nicht. Mhm. Jeder, der mal anders gebürstet ist in der Meinung, wird ja mittlerweile immer wieder auch öffentlich sofort irgendwie eingesammelt. Mhm. Ich finde, das muss nicht sein.
Ja. Gehört aber zu, dass man akzeptiert, dass das anstrengend ist.
Ja.
Ich habe, als ich aktive Politik in Schleswig-Holstein gemacht habe, ab und zu mal Praktika gemacht. Ich habe ein Praktikum gemacht bei einem katholischen Priester am Hamburger Rand. Und da ging es ein bisschen um die Frage Corona und nach Corona. Und warum kommen die Leute, mehr Leute sind in die Kirche gekommen vor Corona oder nach Corona und sie sind nicht wiedergekommen. Und er hat diesen schönen Satz gesagt, dass die Leute gemerkt haben, dass sie auch mal spirituell leben können und ihre Bedürfnisse stillen können, ohne sich neben die stinkenden Menschen, die sie nicht mögen, in die gleiche Kirchenbank zu setzen. Und ich glaube, dass da ein Kern drin liegt des gesellschaftlichen Problems von heute, das immer noch weiter befördert wird dadurch, dass wir gerade durch soziale Medien immer mehr in der Lage sind, nur noch das zu sehen, zu kommunizieren mit und zu konsumieren und mit Menschen zu reden, die so sind wie wir. Und es kostet immer Überwindung, mit jemandem ein Gespräch zu führen, der halt nicht so ist wie man selber. Und auch zu ertragen, dass die das vielleicht, also nicht nur anders sehen, sondern kann ich so gut begreifen, wie man selber oder vermeintlich eine andere Information haben oder einfach eine andere Sicht der Welt haben, weil die halt ein anderes Wertegerüst haben. Und das ist aber essentiell für eine funktionierende Demokratie. Dass ich mich da hinsetze und ertrage, dass das jetzt schwierig ist und dass dieses Gespräch jetzt auch nicht einfach flutscht und man sich selbst ganz viel erklären muss, weil warum sollte der Gegenüber verstehen, was man für einen Erfahrungshorizont hat? Und Solidarität ist halt wahnsinnig anstrengend. Also Solidarität mit jemandem heißt nicht, jemanden zu unterstützen, den man gut findet, sondern Solidarität heißt, jemanden zu unterstützen, den man vielleicht gar nicht mag. Erst dann wird es Solidarität, erst dann wird es zu dem Kitt, der so eine Gesellschaft zusammenhält.
Und im Gespräch Widerspruch auszuhalten. Wir können nicht den ganzen Tag nur Likes und ja, ich finde das super, was du machst, bekommen, sondern wir müssen es auch aushalten, unterschiedliche Meinungen zu haben, beziehungsweise das macht auch erst Frucht. Hm. Es gibt noch einen biografischen Teil, den ich gerne besprechen will, bevor wir mal in den aktuellen Themen reinkommen. Dann wurdest du relativ überraschend für fast alle Spitzenkandidat der SPD in Schleswig-Holstein, obwohl du erst relativ kurz in der Partei warst und zwar über die Staatskanzlei natürlich auch schon in der Landespolitik verankert warst, aber du warst öffentlich keine sonderlich bekannte Person. Und hat die SPD, die dich neu aufgenommen hatte, wo du neu dabei warst, hat dich dann zum Spitzenkandidaten gemacht. Du hast gegen Daniel Günther relativ hart verloren, zu einem Zeitpunkt, wo er auch wirklich auf seinem absoluten Zenit war. Wurdest dann Fraktionsvorsitzender und hast nach anderthalb Jahren entschieden, ich steige aus der aktiven Tagespolitik und werde der auf zwei Beinen rumlaufende Think Tank. Wie war diese Phase von Kandidatur und Fraktionsvorsitz für dich, plötzlich in der ersten Reihe der Politik zu stehen und wahrscheinlich ganz andere Dinge zu erleben und abzubekommen als vorher?
Also erstmal, ich habe das nicht gut gemacht. Also das ist, wir waren ja vorhin bei diesen Fragen, ne? Neugier, ich war natürlich total neugierig, als mir das angeboten worden ist. Ich hatte eine falsche Einschätzung davon, was das heißt, Spitzenkandidat zu sein. Die Idee so ein bisschen, auch warum die Partei die Kandidatur ja mitgetragen hat, obwohl sie so überraschend war, war, dass ein populärer Ministerpräsident Daniel Günther, also die Position, die Daniel Günther heute einnimmt, waren die Positionen der SPD vor 20 Jahren, also sehr, sehr in der Mitte, also Merkelianer, also diese von der SPD irgendwie in die Mitte trainierte CDU. Und es war so, wir stellen jemanden auf, der im politischen Kiel als kompetent und fähig und ein satisfaktionsfähiger Ministerpräsident ist. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Und also wenn ich ein bisschen anekdotenhaft erzählen kann, warum ich das glaube ich so ist. Ich stand auf einem Marktplatz in Gettorf, das ist eine kleine Gemeinde in der Nähe von Kiel. Also so klassische Wahlkampfsituation, Flyer in der Hand, steht da so im Markt. Also ich habe das immer total gerne gemacht. Das ist ganz schöner, mal ganz vielen Leuten einmal so eine kurze Interaktion. Das ist einfach ein schönes Gefühl. Und da kam ganz klassisch eine ältere Dame, die auch absolut wie SPD-Milieu aussah und hat sich mit mir unterhalten. Das war ein ganz total nettes Gespräch. Und ich dachte, so, ja, Wählerin überzeugt und ja, gut. Und dann tätscht sie mir so auf den Arm und sagt, ach Mensch, Herr Lossemüller, es ist ja total schön, sich mal kennengelernt zu haben. Ich habe sie jetzt immer nur im Fernsehen gesehen und in der Zeitung und ich finde sie auch wirklich richtig nett. Und ich so, ach, das ist super. Und dann hat sie gesagt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mich mögen. Und da war mir klar, wo auch meine Kandidatur scheitert. Das geht in der Politik nicht darum, dass die Menschen einen kompetent finden und klug finden. Das ist eine Voraussetzung dafür, dass man den Job macht. Und es geht noch nicht mal darum, dass sie einen mögen und sympathisch finden, sondern dass sie für sich die Gewissheit haben, da ist jemand, der versteht, wie ich bin und mag mich. So, jetzt ist es natürlich falsch, ich mochte die Frau total, ich fand die richtig toll. So ist jetzt absolut gemein, dass sie das gesagt hat. Aber es hat ja auch was mit ihrer Selbstwahrnehmung zu tun, weil ich bin im Wahlkampf immer so eingeführt worden, wie du mich auch gerade eingeführt hast. Du warst ja in der ganzen Welt unterwegs, so viele tolle Stationen und so. Und da war ein Missverhältnis von Anfang an, das ich einfach nie aufgelöst gekriegt habe und das ich auch als Person nicht aufgelöst kriege. Also es gibt Menschen, das ist eine Naturgewalt, die stehen vor dir und du hast sofort einen Draht mit denen. Und ich brauche mindestens drei Sätze dafür, ne, bevor man Vertrauen zu mir schafft. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass gerade in der heutigen Medienwelt und Aufmerksamkeitsökonomie, du musst immer sofort diese Millisekunde kriegen. Und damit du das kriegst, musst du morgens unter der Dusche aufwachen und dir überlegen, was ist der Satz, den ich heute sage, der mich mit den Menschen verbindet. Und das tue ich nicht. Ich stehe morgens unter der Dusche und überlege, höre ich heute einen Podcast, das war ein interessantes Problem, was koche ich heute Abend? Also das ist einfach nicht sozusagen ich habe das nicht in mir. Das heißt, ich glaube, du brauchst in der Politik Menschen, die vorne stehen, die das total hardcore haben. Und dann war der Wahltag und dann weiß man ja schon am Nachmittag ungefähr, wie das ausgeht. Und es war klar, dass wir das Böse verloren haben und auch nochmal Prozent an die Grünen abgegeben haben. Und dann bin ich fest davon ausgegangen, dass ich mache jetzt heute Abend den Rücken gerade, stelle mich hier ins Fernsehen, übernehme die Verantwortung, was es ja auch war. Und dass ich mich dann am nächsten Tag irgendwo in Berlin auch nochmal auf die Bühne stelle und dann auch da nochmal die Verantwortung übernehme, dass es dann nicht gut gelaufen ist und dann, dass ich mich hinten reinsetze und dann mal gucke, was passiert. Und dann gab es ganz interessant, aber schon so auch aus dem politischen Kiel, wir wollen auch dieses Gespräch, das du angefangen hast. Ich habe im Wahlkampf auch viel über Klimapolitik und die Herausforderungen, dass wir investieren müssen und weiter gesprochen. Und war dann Oppositionsführer, habe das natürlich genauso schlecht gemacht wie Spitzenkandidat, weil als Oppositionsführer musst du das noch viel stärker machen. Also du musst noch viel härter zuspitzen und damit überhaupt vorkommen, musst du sozusagen diese Konfrontation suchen. Also, und das war auch überhaupt keine schöne Erfahrung, in einer Situation zu sein, wo du eigentlich jenseits deines Limits bist und das machen musst. Ich würde es trotzdem immer wieder machen, weil mich hat das total verändert. Und zwar auch in der Art und Weise, wie ich heute meinen Job mache. Wenn man mal mit 20.000 Menschen gesprochen hat, und das tust du in so einem Wahlkampf, in so Ortsgruppen und Häuserwahlkampf und auf der Straße, dann kannst du nicht mehr auch in der Beratung und Politikberatung, in diesem Job, den ich jetzt in der Stiftung Klimaneutralität habe, die Sachen sagen, die ich vorher gesagt habe. Du kannst nur noch die Welt dadurch verstehen, dass du einen Eindruck davon hast, wie die Leute wirklich leben. So, das ist ein total wichtiges Moment. Das macht mich auch wütend, wenn das in so einem Berliner Hinterzimmer nicht passiert, wo wir über Strategien sprechen oder Klimapolitik sprechen. Und das Zweite, du musst dich halt auch anders sortieren mit deinem Wissen, weil du musst ja immer eine Meinung haben. Du bist immer derjenige, der zuerst gefragt wird und eine Orientierung geben muss. Und ich weiß noch ganz genau, also so in den schwierigen Parlamentsdebatten, wir hatten direkt 2 Tage nach dem Angriff der Hamas auf Israel eine Aktuelle Stunde, dann bist du dazu gezwungen, wirklich für dich moralisch zu prüfen, wo du jetzt eigentlich gerade festen Grund unter den Boden hast. Also von wo aus redest du über ein so fundamental, ja auch moralisch auch gar nicht einfach zu lösende Konstellation. Und dieses gezwungen zu sein, wirklich alles das, was ich so sage, nicht nur irgendwie feuilletonistisch im Gespräch und cool zu sagen, sondern zurückzuverbinden zu, wie begreife ich eigentlich die Welt? Das fand ich wahnsinnig wertvoll und bin ich total dankbar für, dass ich das machen durfte.
Ich muss dir einen anekdotischen Punkt zurückgeben, weil ich verstehe, was du sagst, aber ich glaube es dir nicht ganz. Wir haben, ich glaube, bis weit nach deinem Wahlkampf nie miteinander persönlich zu tun gehabt. Es gab so ein Teilprojekt, das wir hier in der Agentur, glaube ich, in einem Wahlkampf gemacht haben, aber wir beide hatten dabei nie miteinander zu tun. Und ich glaube, es war ein gutes Jahr nach diesem Wahlkampf. Kriegte ich eine Mail von deinem Büro, Lasse Müller, will mal mit Ihnen reden. Und dann haben wir beide eine Telefonkonferenz gemacht. Eine Videokonferenz. Und wir haben miteinander gesprochen. Und ich bin da rausgegangen. Ich weiß nicht, eine halbe Stunde, was wir beide gesprochen haben, bin da rausgegangen und dachte, oh Gott, jetzt habe ich schon irgendwelche Gedächtnisaussetzer. Weil von der ersten Sekunde an hast du mit mir gesprochen, als würden wir uns schon 20 Jahre kennen. Hm. Und ich hatte auch selber so dieses Gefühl von, ja klar, wir kennen uns einfach. Ich habe immer wieder nachgedacht, nein, wir hatten uns vorher noch nie getroffen, wir hatten uns vorher noch nie unterhalten, aber dieses schnell bei einem sein, schnell irgendwie eine Brücke zu bauen, dass du das nicht hast, das glaube ich dir nicht, weil irgendwie hast du es zumindest in diesem Termin gebaut. Ich glaube nicht, dass ich es war.
Also, das hat was mit dir zu tun. Du hast die Zeit für die ersten 2 Sätze und wir waren verabredet zu einem Gespräch, in dem es mehr als 2 Sätze geben könnte. Dann ist das total einfach. Es ist wirklich was anderes, diese Also es hat auch nichts mit Sprache zu tun oder Worten oder Wortwahl oder irgendwie sowas. Es ist etwas noch davor. Es gibt einen Moment von Erkennen oder Nicht-Erkennen, der, glaube ich, was ganz Natürliches ist, den Menschen haben. Und eine gute Politikerin, ein guter Politiker funktioniert in dem Moment. Und jemand wie ich nicht. Und das ist auch gar nicht schlimm. Also, wir kommen ja jetzt in die Fußball-Weltmeisterschaft. Ich würde jetzt mal sagen, Joshua Kimmich, der so ein Spiel organisieren soll von hinten, muss nicht ein Undav sein vorne. Das sind zwei total unterschiedliche Talente. Ein Mittelstürmer steht vorm Tor und der einzige Job ist, du musst fucking wissen, wo das Tor steht. Und egal wie der Ball kommt, musst du den da reinbringen. Und jemand, der von hinten das Spielfeld aufbaut, muss das ganze Spielfeld im Blick haben. Und das sind einfach unterschiedliche Talente. Und so, ich habe jetzt das große Glück gehabt, dass, obwohl ich das Talent für die eine Gruppe, ich das nicht erfahren durfte. Und ich habe ja gerade ein bisschen versucht zu erklären, warum das eine total wertvolle Erfahrung war.
Und du bist damit auch fast solitär, in so einer öffentlichen Rolle zu stehen, zu sagen, ich verlasse die jetzt, weil das ist gar nicht mein Spielfeld. Ich habe 1,5 Jahre gebraucht, das zu merken. Jetzt habe ich es aber gemerkt, das ist es nicht. Und ich mache jetzt was anderes, weil ich bin hier gar nicht so ganz richtig. Mhm. Das ist sehr selten, dass Menschen das tun. Meistens erfinden sie irgendwelche Stories und du gehst da total ehrlich und offen mit um und sagst, das war nicht perfekt Match. Aktive Tagespolitik und Lasse Müller war nicht perfekt. Wir machen es anders und da ist es perfekter. Mhm. Bevor wir darüber reden, 2 Fragen noch. Was ist der beste Rat, den du jemals bekommen hast?
Oh. Also, ich mache 2. Mhm. So, Alltagshack-mäßig. Der für mich krasseste, überraschendste Erkenntnis ist, dass wenn du einen Garten hast, Brennnesseljauche der beste Dünger ist. Also es ist so ein, das hat mir meine Großtante schon erzählt, also die fand Brennnesseln immer super und Brennnesseljauche und Brennnesseltinktur, ich finde das immer so ein bisschen merkwürdig. Und das heißt, ich attribuiere den Rat jetzt mal zu ihr, aber da habe ich das nochmal gelesen in so einem, gibt ja so, also wenn man dann so in mein Alter kommt und Garten macht, kauft man sich ja so Gartenbücher und der Biogarten und so. Und da stand das halt drin mit der Jauche. Und dann, wir haben echt viele Brennnesseln bei uns, ein relativ großes Grundstück. Und da habe ich das mal ausprobiert. Und das hat 2 Eigenschaften. Die eine Eigenschaft ist, es stinkt wirklich bestialisch, weil der Ammoniak entsteht. Und das zweite ist, es wäre einfach wirklich wahnsinnig guter Dünger. Also es ist wirklich, das war der so alterssexmäßig der beste Rat. Und so jobmäßig gab es immer viel wirklich guten Rat. Also auf so einer Ebene, wie der so meine Perspektive verankert hat. Als ich von der Weltbank kam und Finanzstaatssekretär in Schleswig-Holstein wurde, kam ich mit so einer typischen Haltung, wie ganz viele Leute Spitzenämter in Ministerien übernehmen. So, ich komme jetzt hier, ich bin jetzt innovativ und will hier was bewegen und also wir machen das jetzt mal. Und bin damit natürlich an der Verwaltung gescheitert. So, und jetzt ist das Klischee, die Verwaltungsmitarbeiter alle langsam und ne, das ist ja irgendwie, ne, der Staat ist ja gar nicht innovativ und nicht entrepreneurial. Und ich hatte mir damals einen Führungscoach genommen, eine Frau, die das auch in der Verwaltung viel macht. Und die hat also sofort als Reaktion auf meinen, ich weiß nicht, was ich jetzt hier machen soll, gesagt, naja, Herr Lossenmüller, Sie müssen verstehen, alle Menschen, die hier arbeiten, sind darauf trainiert, dass sie das Recht richtig und für alle gleich anwenden. Und das ist eine große Herausforderung, weil du kannst nicht einfach mal was liegen lassen, weil du bist der Vertreter oder die Vertreterin des Staates und du musst es richtig perfekt machen. Und das ist was ganz anderes, wenn man Investmentbanker ist und nur Geld verdienen muss. Und das heißt, der konkrete Fall ging es darum, risikobasierte Analysen von Steuerbescheiden zu machen. Also die Idee war, wenn es unwahrscheinlich ist, dass wir mehr als 10 Euro finden, dann lassen wir den liegen. Und die Steuerbeamten haben ja gesagt, das geht nicht. Für uns ist Steuergerechtigkeit nicht ein effizienzorientiertes Kriterium, sondern Steuergerechtigkeit ist, jeder Steuerbescheid wird angeguckt. Und auch die 10 Euro zählen genauso viel wie die 100.000 Euro, die wir woanders finden kann. Und das hat meine Sicht auf diese Dinge total verändert und steht ja auch für was Größeres als Rat, nämlich das, ne, wir haben halt unterschiedliche Denkweisen, Prinzipien, Systeme, wie wir Dinge organisieren. Und man muss sich immer auf die Logik einlassen, wie ein Problem am besten gelöst wird.
Ich glaube, das mache ich jetzt immer so, dass ich die Gäste frage, ob sie noch einen geilen Alltagshack dabei hätten für mich. Das hat mir gerade sehr gefallen. Das hatten wir auch noch gar nicht hier bislang. Sehr gut.
Also Brennnesseljauche, einen großen Eimer, die Brennnesselblätter abzupfen, einfach das ganze Ding befüllen, dann Wasser drauf. Und dann 2 Tage stehen lassen, am besten geschlossen, ab und zu mal umrühren.
Ich habe in Hamburg nur so einen kleinen Balkon. Ich glaube,
das ist schrecklich.
Ich glaube, ich lasse das lieber.
Ja, das würde ich nicht machen.
Okay. Magst du mir kurz 5 Sätze vervollständigen?
Mhm.
In der Öffentlichkeit beeindruckt mich derzeit
Lars Klingbeil. Und das ist, ich weiß, dass es eine nicht eingeübte Aussage ist, aber dieser offensichtliche Versuch, zugewandt jetzt Reformen zu organisieren, obwohl das gerade sehr, sehr schwierig ist. Und das auch mit einer gewissen Demut zu machen, das finde ich ziemlich gut.
Über Deutschland denke ich,
dass wir ein Land sind, dem es sehr gut geht und dass wir aber in den letzten 30 Jahren als Gesamtgesellschaft und vor allen Dingen in den politischen Eliten große Fehlentscheidungen getroffen haben. Also die Abhängigkeit von russischem Gas, die Abhängigkeit von Exporten nach China, die Abhängigkeit von den USA bei Verteidigungsfragen und, um ehrlich zu sein, auch in diesem, wir ruhen uns ein bisschen darauf auf, dass wir glauben, dass wir jetzt in einer gleichen Gesellschaft leben und mit Bildung schafft das schon jeder. Und wenn wir allen nur die Möglichkeit geben, den Aufstieg zu schaffen, dann werden das schon alle irgendwie schaffen. Also dieses nicht darauf achten, was da eigentlich unten drunter mit den Menschen passiert, das hat uns jetzt in richtige Probleme gebracht. Mhm. Aber ich glaube, dass wir alles haben, um damit besser und anders umzugehen.
Wir sollten mehr Wert legen auf
Demut und tatsächlich, dass wir die Probleme lösen müssen als Gemeinschaft, die Einzelnen nicht alleine lösen können.
Der nachfolgenden Generation rate ich,
und die Probleme gemeinsam zu lösen, die der Einzelne nicht alleine lösen kann.
Mal gucken, ob du jetzt ein Triple daraus machst. Morgen wird besser als heute, weil
wir die Probleme gemeinsam lösen, die der Einzelne nicht gut genug lösen kann. Also, vor allen Dingen glaube ich, dass morgen besser wird als heute. Ich glaube, wir ziehen da gerade eine Generation von Kindern heran, die ich ziemlich cool finde. Also wenn ich mir mal die Kinder um mich herum angucke, jetzt gerade so in den Teenageraltern, ich finde die wahnsinnig cool.
Danke dafür. Jetzt bist du seit Mai 24 Direktor der Stiftung Klimaneutralität und hast den Sozialklimarat gegründet. Was ist das, was dein neuer Lebensmittelpunkt ist beruflich?
Es ist ein bisschen eine Rückkehr. Ich habe angefangen mit Klima- und Umweltpolitik. Also als ich in Köln studiert habe, war mein Lieblingskurs Umweltökonomie und habe dann auch viel gemacht. Und ich habe tatsächlich meinen ersten richtigen studentischen Hilfskraftjob gehabt und dann ein Praktikum gemacht im damaligen Bundesministerium für Umwelt. Da war Angela Merkel noch Umweltministerin. Das ist richtig lange her. Und da ging es in der Klimapolitik, ich habe da in dem Referat gearbeitet, es war auch nur ein einzelnes Referat, das Klimapolitik macht heute, das ist eine ganze Abteilung im Ministerium, so um die ersten Förderungen für Windkraftanlagen. Und es war unvorstellbar damals, und niemand von uns in der Klimaszene hat daran geglaubt, dass wir mal wirklich in der Lage wären, in massivem Maße super günstig Sonnen- und Windkraftenergie zu nutzen. Also wir sind ja jetzt wirklich, ich hoffe, dass das jedem Hörerinnen und Hörer klar ist, und wenn nicht, dann bitte ab jetzt, dieser welthistorische Moment, der früher immer in den Büchern von den Ökos stand, nämlich, dass wir mit Wind und Sonne allen Energiebedarf der Welt decken können, der ist heute wahr, der ist da und es ist noch viel billiger, als wir uns das jemals träumen konnten. Also die Kilowattstunde Solar und die Kilowattstunde Strom, selbst mit Netzausbau und all dem, was da kommt, ist jetzt billiger als jede Kohle, als jedes Gas, vor allen Dingen als Nuklear. Das ist jetzt gar keine, das war mal eine ideologische Aussage, das ist heute gar nicht mehr, das ist ganz objektiv so. Und die, die Möglichkeiten, die das gibt, in einer Welt zu leben, in der wir eine saubere, im Kern auch rückführbare, also es gibt immer noch Probleme, ne? Aber sozusagen eine unendliche Energie haben, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht begriffen, was sich da verändert. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist, damals habe ich da angefangen, es ist ein bisschen eine Rückkehr zu diesem Thema, aber eben 20 Jahre später, nachdem ich viele andere Dinge gemacht habe. Und der Sozialklimarat kommt eigentlich aus dieser Erfahrung im Wahlkampf. Also ich hab im Wahlkampf viel über Klimapolitik gesprochen und eben mit den 20.000 Menschen, denen ich da begegnet bin. Und mir ist irgendwann relativ schnell klar geworden, irgendwas passt hier nicht. Also irgendwas ist hier gar nicht, passt gar nicht zusammen. Und was halt gar nicht zusammenpasst, ist, dass wir in der ganzen Klimapolitik immer noch so einen Denken hatten und teilweise auch noch haben, dass wir dafür kämpfen, dass jetzt die nächsten 5-10% kommen. Also die nächsten 5% mehr erneuerbare Energien, die nächste Wärmepumpe mehr. Und das war ja auch sehr erfolgreich, weil nur deswegen haben wir heute tolle, günstige E-Autos, wahnsinnig gute E-Autos. Deswegen haben wir erst heute erst die Wärmepumpen, deswegen haben wir diese ganzen Solaranlagen. Das war sozusagen Teil einer Strategie, war ein Kämpfen für das Nächste. Und jetzt geht es aber nicht mehr darum, dass die wohlhabenden Haushalte eine Solaranlage kaufen, um diese Technologie marktfähig zu machen, sondern jetzt geht es darum, so zu organisieren, dass alle die Möglichkeit haben, klimaneutral zu leben. Das heißt, ganz andere Voraussetzungen. Ich rede jetzt nicht mehr über den wohlhabenden Eigentümer mit der Ladesäule und der Solaranlage, der sie jetzt eher kaufen muss, sondern ich rede jetzt über Menschen, die nicht genug Geld verdienen, um sich das zu leisten.
Weil wir die Wohlhabenden weitestgehend erledigt haben und ja, jetzt zu denen kommen, die es gar nicht leisten können und ja, sagen, was wollt ihr damit von mir?
Ja, genau. So. Und eine der fundamentalen Analysen, die wir in dem Sozialklimarat gemacht haben, also die Idee war mal alle Leute, das war schon so ein Thema und das war halt ein Heizungsgesetz, also es gab ja ganz viele Diskussionen darum, mal alle Leute zusammenzubringen, die sich mit diesem Thema beschäftigen und da sind dann auch die Wohlfahrtsverbände und die Sozialverbände und die Gewerkschaften und ganz viele aus der Klimaseite und von verschiedenen anderen zusammengekommen. Und eine der Dinge, die wir gemeinsam gemacht haben, wir haben uns mal angeguckt, was ist denn eigentlich wirklich die Lebensrealität aller Menschen in der Bundesrepublik Deutschland. Und das war, eigentlich haben wir das gemacht, wie man so klassisch Veränderungsmanagement, also wir haben uns Personas ausgedacht, das soll man ja mal machen, wenn man so User-Based-Centric Design macht, dass man sich so eine Persona vorstellt und was braucht die. Und dann wollten wir mal ein paar Daten haben. Und durch Zufall sind wir auf einen Datenanbieter gestoßen, die hat so ein paar Veröffentlichungen gemacht, also wie viel Homeoffice gibt es in welcher Region, haben mit denen gesprochen. Und das ist so ein, die kommen eigentlich aus dem alten Direktmarketing. Also die, heute ist das meiste Marketing ja digital und ich gucke mir an, welche Facebook-Seite oder Insta-Seite bespiele ich wie, sondern die haben noch ganz klassisch gesammelt, die haben sich von der Post alle Adressen gekauft und dann haben die auf die Adressen die Satellitenbilder drüber gelegt und guckt, okay, ist das ein Mehrfamilienhaus, ein Einfamilienhaus? Und dann kaufen die sich von ImmoScout die Transaktionsdaten, wissen, wie die Mieten sind und wie der Energieausweis ist und welche E-Autos da waren und so. Und das heißt, das sind wirklich wahnsinnig wertvoller Datensatz, noch nie benutzt für Politik, was interessant ist. Mhm. Also Politik und auch die Art und Weise, wie wir Policies diese entwickeln, ist wissenschaftlich getrieben und gibt auch wissenschaftliche Datensätze, aber dass man mal die Bereitschaft hat, einen kommerziellen Datensatz zu nutzen, der einfach auch Datenlücken schließt, indem man Dinge schätzt und so weiter. Das waren die da. Das heißt also, das war an sich schon sehr spannend. Und dann haben wir gesagt, okay, wie wohnen die Leute? Sind es Mieter, sind es nicht Mieter? Wie viel Geld haben die? Sind die ein Fernwärter oder nicht? Und daraus sind 16 Personengruppen geworden. Und da gibt es die Leute, die das können. Die nennen die Generation Wärmepumpe, also junge Familien, gutes Einkommen, neues Haus, haben schon die Wärmepumpe eingebaut. Und dann gibt es diese Leute, die das Geld haben, das Haus ist auch super geeignet und alles kein Problem. Die haben das aber noch nicht gemacht, die haben noch kein E-Auto gekauft, keine Wärmepumpe gekauft. Und auf die zielt eigentlich Klimapolitik, ne? Also einen Anreiz zu setzen, dass die, die es können, das tun. Wir haben eben auch festgestellt, dass 2/3 aller Haushalte das gar nicht können. Hm. Entweder weil sie Mieterinnen und Mieter sind und ja gar nicht entscheiden, welche Heizung da gebaut wird. Da muss man dann nochmal unterscheiden zwischen denen, die bei Wohnungsunternehmen bauen, die normalerweise das Kapital und Vermögen haben, das zu bauen, die bei privaten Vermietern wohnen, wo das oft ein Problem ist. Und dann gibt es Eigentümer und ich glaube zwei sehr erhellende Momente. Der eine ist, es gibt so eine Gruppe 4%, deren Persona heißt Magda Meier, die ist mittlerweile in Berlin eine kleine Berühmtheit, weil wir ganz oft über Magda Meier reden. und steht symbolisch, dass es für eine alleinstehende Person, alleinstehende Frau in der Grundsicherung, also langes Leben, haben sich ein Haus gebaut, aber jetzt eben in der Rente gar nicht mehr, also wirklich nicht genug Geld, sind Sozialhilfeempfänger. Und in keinem Fördersystem der Welt werden die in der Lage sein, sich selber zu transformieren. Aber das gilt auch für also diese klassische deutsche Babyboomer-Generation. Also so diese klassischen Einfamilienhaussiedlungen, in denen ich da so groß geworden bin in Dortmund in den 70er, 80er Jahren gebaut. Na, die Häuser sind jetzt ein bisschen runtergekommen, aber die Fenster sind meistens schon gemacht worden. Und die haben halt früher dann mal 3.500, 4.000, 4.500 Euro verdient, sind jetzt aber in der Rente oder auch in der Pension, das heißt, das Gehalt ist runtergegangen. Und es reicht schon nicht mehr, um jetzt den einfach mal eine Wärmepumpe einzubauen. Das reicht finanziell nicht, es reicht auch einfach von so der emotionalen Kraft nicht und so. Und darin liegt jetzt natürlich das Problem der Klimapolitik. Also wir haben ein System und wir haben eine Haltung, die im Kern sagt, Klimapolitik heißt, dass wir jetzt Heizungen austauschen müssen und deswegen machen wir jetzt die fossilen Energien teurer und machen ein Ordnungsrecht, das auch einen verpflichtet, das zu tun. Und das trifft jetzt auf 2/3 aller Haushalte, die es nach objektiven Kriterien nicht können. Das war erstmal für ganz viele meiner Kolleginnen und Kollegen in Klimaszene natürlich total unangenehm. Auch ein unangenehmes Ergebnis, weil das ja heißt, dass das, was wir vorher entwickelt haben, einfach nicht funktioniert.
Man hat jahrelang falsche Anreize gesetzt.
Ja, also oder nur die Reicheren eher gefördert.
Genau. Das war also es kommt noch aus einer Denke sozusagen, ne, die nächsten 5% sind wichtig, aber nicht sich dazu gezwungen zu gucken, was sind eigentlich die nächsten 60%, die jetzt eben nicht die wohlhabenden Haushalte sind.
Ist eine Folge davon, dass so viele Leute so einen Hass auf die Klimapolitik haben, so mit so einem schrägen Blick darauf gucken?
Also wir haben relativ viele Umfragen ja zu dem ganzen Klimathema. Und es gibt eine Gruppe in der Bevölkerung, die ist gar nicht so groß. Das sind so 20-25%, die wirklich kategorisch kulturkämpferisch gegen Klimapolitik sind. Und das ist eher ein Ausdruck von vielen anderen Verletzungen, über die wir schon gesprochen haben, die passiert sind in einer Gesellschaft, die sich jetzt nicht nur materiell, auch emotional ungleich entwickelt hat. Und das würde ich schon sagen, und die gibt es und die lehnen das auch ab. Und da ist es auch ein ideologischer Kampfbegriff. Dann gibt es das ungefähr gleich groß, auch so ein 1/4 bis 1/3 von Menschen, die Klimapolitik richtig wichtig finden, für die das auch ein wichtiges politisches Momentum ist. Und dann gibt es so eine Gruppe in der Mitte, bei denen wir wissen, die wissen, dass Klimaschutz wichtig ist. Ja. Und die sagen sogar so Leute wie, ich habe Klimawandel auch in meinem eigenen Leben erlebt. Also es ist nicht nur ein abstraktes, sondern es ist etwas, was sie wirklich, die halten das für ein reales Problem und es ist wichtig. Aber die sagen, ich kann mir das nicht leisten, was ihr von mir erwartet. Das ist die Mitte der Gesellschaft. Und ja, das ist das, wo wir dann scheitern. Also nur wenn wir in der Lage sind, denen das zu ermöglichen, dann sind die auch auf unserer Seite. Also es ist wirklich keine Frage von noch mehr überzeugen, noch mal besser erklären, warum das so schlimm ist mit dem Klimawandel. Sondern es ist wirklich eine Frage von, wie organisieren wir das als Staat. Und da kommt wieder das rein, mit dem ich angefangen habe. Wir müssen die Probleme lösen, die Menschen selber nicht gut lösen können. Und das heißt, wenn wir Klimaschutz machen, dann heißt das, ich muss das Fernwärmenetz dann auch dahin bauen. Und ich muss den Menschen, die sich die Wärmepumpe nicht leisten können, dann, so wie wir das früher übrigens mit dem Telefon gemacht haben, das Gerät da reinstellen und dann zahlen die das einfach über die Nutzung ab. Also die älteren Zuhörer und Zuhörer werden sich daran erinnern, Telekom, das grüne Telefon mit der Wählscheibe oder das mit der Taste, das war damals ein relativ teures elektronisches Gerät, das man sich nicht hätte einfach leisten können, als die ersten Telefone kamen. Und trotzdem hatten alle Telefone, weil die Telekom gekommen ist, als damals ein Staatsunternehmen und die Telefonleitung gelegt hat und dieses Gerät in die Wohnung gestellt hat. Und dann hat man das einfach über die Grundgebühr bezahlt.
Das ist auch deine Devise. Klimaschutz muss eigentlich funktionieren wie Daseinsvorsorge. Ja. Wasser, Elektrizität, ja. Internet, was einfach da ist und angelegt wird, wo man nicht für bezahlen muss, dass irgendwie auf 1000 Kilometer ein Kabel kommt.
Ja, also ich meine, das ist, wenn man sich so ein Haushalt anguckt, kaltes Wasser, Trinkwasser, Aufgabe der pflichtigen kommunalen Daseinsvorsorge. Also die Kommune ist verpflichtet, mir sauberes Wasser zu liefern. Das war ein harter Kampf in den 80er, 70er Jahren, das durchzusetzen. Die andere Form von Wasser, Schmutzwasser, also wenn ich auf die Toilettenspülung drücke und das Wasser geht durch den Schmutzwasserkanal, pflichtige Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge, war ein harter Kampf vor 150 Jahren, Kanalisation zu bauen. Aber diese beiden Wasserarten im Haus machen wir schon so. Und im Prinzip ist das warme Wasser nichts anderes. Ich glaube, es ist unser Job, als Politik dafür zu sorgen, dass jeder die Möglichkeit hat. Das war ja übrigens auch bei Gas so. Also ich meine, es gab irgendwann mal eine Entscheidung der politischen Eliten, sehr breit getragen in der Bundesrepublik Deutschland, dass Gas jetzt die bessere Energieversorgung ist. Weil günstiger und auch ein bisschen, also einfacher zu handhaben. Und dann sind diese Gasnetze einfach gebaut worden. Und die sind auch wirklich erstmal finanziert worden. Vom Staat oder von den Stadtwerken, die dem Staat gehörten und gebaut worden. Und dann wurden die halt abbezahlt. Es war eine große Infrastrukturfunktion und das wurde gebaut und dann durften die Leute sich anschließen. Oder sie mussten auch nicht, sie konnten das auch machen. Und das ist so ein bisschen die Denke. Und das ist auch eines der, ich glaube, da ist der Licht ein größeres Thema hinter. Man kann es im anderen Politikfeld zeigen. Wir haben irgendwann Anfang der 2000er entschieden, dass es besser sei, den Menschen Geld zu geben, damit sie sich Leistungen kaufen können, die der Markt bereitstellt, als dass der Staat es selber baut. Typisches Beispiel Wohnungsbau. Mhm. Wir hatten mal über 2 Millionen Sozialwohnungen, die hat der Staat im Kern selber gebaut, in eigener Verantwortung. Und jetzt, also wir wissen, wir werden irgendwann nur noch so 600, 700, 800.000 haben. Also sind einfach wahnsinnig viel zurückgegangen. Und man kann richtig sehen, dass es passiert. In einem Moment, wir sind weggegangen von wir fördern Wohnungsbau zu wir fördern Menschen durch Wohngeld bei der Miete. Das war ein Politikwechsel, damit die sich dann Dinge leisten können, die der Markt bereitgestellt. Und die Devise war damals, dass man sagte, der Staat ist ganz schlecht. Dieser soziale Wohnungsbau schrecklich korrupt und das macht er gar nicht so gut und der Markt macht das besser. Und da war auch immer ein bisschen was Wahres dran, weil so ein staatliches Infrastrukturunternehmen manchmal eben einfach auch langsam war und so. Das mag das machen. Nur jetzt sitzen wir da 30 Jahre später und merken, ja, der Markt stellt das ja auch nicht bereit. Und jetzt müssen wir sozusagen mühsam das wieder nachbauen. Da ist eine, wie ich finde, ganz wichtige politische Analyse drin, dass in dieser Erkenntnis, Politik muss die Dinge gut lösen, die Menschen nicht alleine lösen können. Wir haben uns aus dieser Verantwortung rausgezogen. Also wir haben oft Dinge als Staat nicht mehr gebaut, die wir hätten bauen müssen, die wir besser gebaut hätten. Wir hätten das Problem einfacher lösen können, als wenn wir die Verantwortung dann den Einzelnen übergeben und die dann wiederum fördern, was dann irgendwie wahnsinnig teuer wird. Und ich glaube, dass wir da wieder hin müssen.
Die soziale Marktwirtschaft ist ja quasi das Markenzeichen Deutschlands, neben Made in Germany. Mhm. Ist das Ding irgendwie in die Disbalance gekommen, an einigen Stellen komisch marktwirtschaftlich zu werden, wo das Soziale vergessen wird, an anderen Teilen das Soziale so zu bauen, dass es nicht mehr marktwirtschaftlich wird und wir haben an beiden Stellen irgendwie so einen Disconnect. Mhm.
Ich finde es erstmal total interessant, dass wir in Deutschland immer über die soziale Marktwirtschaft reden und im Englischen, ein englischer Politikwissenschaftler und Beobachter sprechen, dann sprechen die über das System von Social Democracy, also sozialer Demokratie. Also es ist ein sehr deutsches, also wir beschreiben das Gleiche. Farid Zakaria, der CNN-Anchor, der auch ein extrem guter Politologe ist, hat ein sehr schönes Buch geschrieben, in dem er beschreibt, wir beschreiben eigentlich das letzte Jahrhundert immer als den Kampf zwischen Marktwirtschaft und oder Kapitalismus und Kommunismus. Und wenn man sich aber mal anschaut, was eigentlich passiert ist, dann hat keine von diesen beiden Seiten gewonnen, sondern im Kern leben wir in Gesellschaften, die genauso sind, wie das eine deutsche oder schwedische Sozialdemokratie in den 20er Jahren mal aufgeschrieben hat. Also wir haben eigentlich soziale Demokratie als Ordnungsprinzip hat sich durchgesetzt. Also wir haben eine Sozialversicherung, es gibt ein gewisses Verständnis davon, wie wir zusammenleben wollen. Und ich finde das erstmal total wichtig, auch zu sagen, soziale Demokratie ist eine politische Idee, die auch breiter getragen wird als die Sozialdemokratie, die SPD. Genauso wie das Grüne nicht nur sich als politische Idee und Motivation bei den Grünen findet, sondern genauso in der SPD und in weiten Teilen, in ganz weiten Teilen der CDU. Und dass Liberale ja auch nicht nur eine Aufgabe der FDP ist, sondern sie auch in allen Parteien wird. Also wenn ich mal soziale Demokratie als eine Grundidee nehme und die wieder so definiere, wie ich sie definieren würde, nämlich dass da ein Verständnis ist davon, wer welche Aufgabe zu übernehmen hat, dann ist da total was aus der Balance gekommen. Und ich halte das auch für eine der großen, der Gründe dafür, warum wir in den Industriestaaten in der westlichen Welt jetzt nach 40 Jahren neoliberaler Prägung und einem sehr viel größeren Gewicht auf Marktwirtschaft und einer Verschiebung der Aufgabe, die der Staat eigentlich übernehmen muss als Vorsorger, Daseinsvorsorger auf die Märkte. Und das hat nicht funktioniert. Wir haben ganz viele Leute alleine gelassen mit den Risiken des Lebens, mit der Verantwortung des Lebens zu organisieren, die das gar nicht konnten und wollten. Freiheit ist auch immer nur dann gut, wenn man damit was anfangen kann. Und das ist ganz interessant, finde ich. Also trotzdem ist unser Verständnis ja nicht, wir haben ja nicht das Gefühl, dass es zu wenig Staat geben würde. Und da muss man einfach zwei Dinge total voneinander unterscheiden. Wir haben auf der einen Seite hat der Staat angefangen, viel zu viele Dinge zu regulieren. Also es gibt für viel zu viele Dinge Gesetze, was man machen darf, was man nicht machen darf. Also bis hin dazu, dass es jetzt eigentlich de jure verboten ist, Privatkuchen in der Sporthalle zu verkaufen. Oder der Bürgermeister die Verantwortung dafür hat, wenn der Badesteg nicht funktioniert an einem See, dass er dann irgendwie persönlich haftbar gemacht wird. Also absurde Regelungen. Also totale Übergriffigkeit des Staates. Aber da, wo er eigentlich eine Aufgabe hat, nämlich dafür zu sorgen, dass die Dinge zur Verfügung stellen, die Menschen brauchen für ein gutes Leben, für die sie alleine schlechter sorgen können, das leistet er nicht. Und ich finde es wichtig, das jetzt nicht nur auf Infrastruktur und Wasser zu beziehen. Ich mache mal ein ganz anderes Beispiel. Wir sind als Elterngeneration nicht in der Lage, unsere Kinder vor den süchtig machenden Übeln der sozialen Medien zu beschützen. Und wir sind als Elterngeneration auch nicht in der Lage, uns selbst davor zu schützen, nur noch die Dinge zu lesen, die uns gefallen. Das heißt, in der Entscheidung, was ist die Aufgabe von Politik, dann sind wir in einem Moment, wo es die Aufgabe der Politik ist, die Dinge zu lösen, die der Einzelne nicht gut lösen kann. Wir müssen soziale Medien regulieren. Es braucht ein Verbot für Kinder unter 16. Ja, meine Tochter wird das hören und ich entschuldige mich jetzt schon, dass ich das soziale Medien verbieten will. Aber wir brauchen dieses Verbot und wir brauchen Regulierung, so wie wir das immer gemacht haben. Das ist ein ganz interessantes Beispiel, das mir jetzt aus meinem Wahlkampf sehr präsent ist. Der Grund dafür, dass die privaten Fernsehsender RTL, Sat.1, Pro7, Vox Regionalfernsehen haben, ist, dass wir das in die Gesetze geschrieben haben. Wir haben gesagt, wenn du privates Fernsehen anbieten möchtest, dann musst du jeden Tag 2 Stunden Inhalte machen, die ich dir vorgebe. Das können wir doch auch bei sozialen Medien machen. Jeder 10. Post, den ich sehe, ist ein Post, der uns allen ein bisschen eine gemeinsame Basis gibt, der auch vielleicht mal dazu führt, dass ich mit Menschen in Berührung komme, die ich unangenehm finde, damit wir dieses Zusammenhalten lernen. Also es ist die Organisation von Gemeinsamkeiten, von gemeinsamen Infrastrukturen, der Sicherung dessen, dass wir als Gesellschaft zusammen funktionieren, das Kern von so einem Konzept von sozialer Demokratie ist. Das machen wir nicht gut, das haben wir anders organisiert und ich halte das für den wesentlichen Grund, warum sich so viele Leute alleine lassen fühlen und jetzt sagen, hey, Stinkefinger, hau ab.
Wir wissen es ja beide besser, man kann sich jetzt super einfach machen, dass wir jetzt im Podcast beide sagen, warum machen sie es denn dann nicht? Und warum sagt es eigentlich öffentlich keiner, dass es in weiten Teilen das Problem ist von zu viel Sicherung und zu wenig Sicherung und das wieder eine neue Balance zu bringen. Vielleicht wäre das aber auch ein kommunikativer, narrativer Ansatz, das auch mal so zu erklären, statt immer nur über Entbürokratisierung zu reden, viel zu viel Bürokratie in diesem ganzen Land und viel zu viele Sozialkosten und jetzt müssen wir mal irgendwie unten am besten bei den Bürgergeldempfängern, weil da macht es am meisten Spaß, da mal richtig runtercutten. Ich glaube, dieses Dach, das einmal zu erklären, wo der Fehler entstanden ist über 40 Jahre und dass es da einfach etwas an 2 Stellen zurückzuschneiden gibt, damit es sauberer wird. Thomas, lass uns in die Politik gehen.
Ja, genau. Und Podcasts darüber machen.
Ja, genau, genau. Lass uns das tun.
Aber ja, das ist etwas, für das wir uns Zeit nehmen müssen.
Ja.
Ich glaube, eine der, also wo ich jetzt mal uns in die Pflicht nehme und alle Menschen, die ähnliche Jobs machen wie wir, also von den Leitartikeln in den Zeitungen bis zu den Thinktanks und den Werbeagenturen und allen sozusagen, die ja Teil davon sind, was wir uns erzählen. Wir machen uns das verdammt einfach klar. Ja. Also, du hast mich ja gerade gefragt, wer mich beeindruckt in der Öffentlichkeit, und ich habe ja Lars Klingbeil gesagt, und ich sage das auch ganz bewusst, weil, also wie viel Hate und Verachtung jemand gerade auf sich nehmen muss in politische Verantwortung, und das, da würde ich jetzt Friedrich Merz auch mit einbeziehen beispielsweise, oder eben alle anderen Akteure, und mit welcher Selbstverständlichkeit wir bereit zu sein, dass die es jetzt gerade narrativ, performativ nicht gut genug machen, ist eine Sauerei. Hm. Und wir sozusagen als darüber nachdenkende Klasse, wie das besser gehen will, machen unseren Job nicht gut. So, also wir reden da nicht viel drüber. Hm. Also wir sind total happy damit, dass wir die ganzen Instrumente und Prinzipien, die wir letzten 40 Jahre erzählt haben, weitererzählen. Und ich glaube, bevor wir in dieser zweiten, dritten, vierten Reihe in den Hinterzimmern nicht dieses Gespräch miteinander suchen und sagen, ey, hier ist wirklich etwas schiefgelaufen. Und ja, beispielsweise, Klimaschutz ist dramatisch wichtig und wir müssen 2045 fertig sein, aber das kann keine Entschuldigung dafür zu sein, zu sagen, deswegen muss jedes Klimainstrument, das wir gewählt haben, so bleiben, wie es ist. Das ist ein Fehler. Wir verteidigen gerade, wir verbringen ganz viel Zeit damit, Dinge, die wir mal erfunden haben, zu verteidigen und sind nicht bereit, obwohl die Lage so dramatisch ist, wie sie ist, zu überprüfen, ob das überhaupt richtig war, was wir gesagt haben.
Und gleichzeitig haben wir all diese Krisen der letzten Jahre, die immer wieder über die Gesellschaft hereinbrechen, die Regierung auch so gut wie es geht versuchen zu managen, und ich finde, vielen Stellen haben sie es recht gut gemacht, die aber ein riesiges Unsicherheitsgefühl mit sich geben. Und dann gibt's gesellschaftliche und auch technologische Wellen, die da gleich mit reingehen. Jetzt zum Beispiel gerade das, was mit der KI für viele im Bewusstsein gerade erst losgeht und die wenigsten verstehen, wie groß das ist, was da gerade passiert und sich verändert. Und aus all diesen Unsicherheiten und Unwagnissen, die Menschen wahrnehmen, kommt ja auch so ein Gefühl von, na, die Demokraten kriegen es nicht hin, dann machen wir es halt mal anders. Ich glaube, wir müssen uns auch sehr ernst die Frage stellen, wie kriegen wir die Demokratie nicht nur wehrhaft, sondern wie kriegen wir die Demokratie schnell und flexibel und beweglicher, um überhaupt mit der Geschwindigkeit dieser Zeit fertig zu werden. Es immer nur den aktuell Handelnden vorzuwerfen, ist ja vollkommen albern. Wenn wir jetzt uns jedes Jahr einen neuen unbeliebtesten Kanzler aller Zeiten wählen, das wird uns auch nicht voranbringen. Hm.
Ganz viel steckt ja beispielsweise in diesem Ruf Gerhard Schröder. Gerhard Schröder und der Basta-Moment. Und ich glaube, wenn man Gerhard Schröder gerade ins Kanzleramt setzen würde, wäre das, glaube ich, ein ganz schönes Desaster.
Auch den Gerhard Schröder von vor 25
Jahren. Auch den von vor 25 Jahren. Weil das, die Struktur ja ganz anders ist. Und also mal ganz grobschlächtig und holzschnittartig. Das war früher so, dass Macht und damit auch Gestaltungsmacht und Privilegien sehr viel konzentrierter waren. Es gab nicht so viele Leute, die das hatten. Und das heißt, man konnte Hebel sehr viel schneller umschalten. Und wir haben in den letzten 30, 40 Jahren progressiver Politik, also das, was wir alle wollten, diese Macht zerkleinert. Und das war Absicht. Und das haben wir aus guten Gründen gemacht und haben diese Macht genommen und haben sie mehr aufgeteilt und immer mehr Leuten immer mehr Rechte und Privilegien gegeben und immer mehr Regeln und das alles sozusagen ausdifferenziert, so dass wir heute in einer Situation sind, wo niemand, kein Konzernchef, kein Springerchef, kein Finanzminister, kein Kanzler, kein Fußballverein-Vorsitzender, kein Campact-Vorsitzender, niemand hat das Gefühl von Macht. Ja, niemand hat das Gefühl von Macht. Ich habe ja in meiner Zeit bei der Deutschen Bank und bei der Weltbank global in Führungsetagen gesessen. Das ist meine Welt. Ich habe das auch als Berater gemacht. Also ich saß in vielen Boardrooms. Vielen Hinterzimmern. bei Menschen, die de facto formal die mächtigsten Menschen in ihren jeweiligen Organisationen waren. Und ich verspreche, ich habe niemanden begegnet, der da gesessen hat und sagt, ich kann entscheiden, wie das geht. Es gab immer noch jemand anders. Und wenn es der Wettbewerber war. Das heißt, alles, und das ist sozusagen, das sind alles Aushandlungsprozesse geworden. Und das macht auch die Schwierigkeit jetzt aus, da drin sich zu bewegen. Und darauf gibt es ja jetzt zwei Reaktionen. Und die erste ist die von denen, die in dieser Verteilung von diesen ganzen vielen kleinen Mächten nicht so viele Privilegien abgekriegt haben wie die anderen. Das sind diejenigen, die jetzt gerade sagen, Stinkefinger. Mhm. Ja. Ihr da oben, ihr alle anderen, ich merke doch, dass ihr das nicht hinkriegt und deswegen daraus kommt diese Sehnsucht nach Disruption. Das ist das, Trump verspricht, na, ich werde den Sumpf austrocknen, irgendwas reinschmeißen. Also dieses, die Leute wählen ja rechtspopulistisch nicht, weil sie das Programm geil finden, sondern weil sie das, die wollen die Zerstörung dieser ganzen Dinge und Privilegien um sie herum haben.
Und der Wunsch, dass einer durchgreift.
Und im Extrem hast du dann eben die Peter Thiels dieser Welt oder die Elon Musk dieser Welt, die sagen, der Staat kriegt es sowieso nicht hin und ich fliege uns jetzt zum Mars und ich schaffe das auch und ich sprenge alle Fesseln und fliege uns hier raus und gib mir jetzt bitte jeder 100 Euro für meine Aktie, damit ich 15 Milliarden habe. Also es gibt diese neue Suchrichtung im Denken, das heißt Abundance, also ein berühmtes Buch von Ezra Klein, der auch einen ganz tollen Podcast macht, der im Kern das beschreibt, dass wir sozusagen aus guten Gründen uns gefesselt haben, da drin Dinge zu bauen, Dinge anzubieten. Und jetzt gehen wir nochmal auf die erneuerbaren Energien. Ich meine, das ist jetzt wirklich ein historischer Zeitpunkt. Wenn wir jetzt die Fesseln ablegen würden und sagen würden, wir bauen erneuerbare Energien aus und wir haben locker genug Fläche dafür und alle diese Dinge, die man immer, das ist alles nicht wahr. Wir könnten sozusagen, wenn wir es wollen, für ein paar Milliarden Euro nur eine Energiewelt bauen, in der wir Abundance hätten. Also Überfluss an Energie. Für alle günstig. Würde sehr viel Privilegien von sehr vielen Leuten beschneiden, aber das ginge. So, also in diese Haltung zu kommen, da reinzukommen, das als Demokraten zu schaffen und zusammenzukommen, in der Anerkenntnis, dass wir alle ein paar kleine Privilegien aufgeben werden müssen. Ja, damit wir wieder diese eine große Gestaltung macht, demokratisch zusammenkriegen, republikanisch zusammenkriegen. Wir als handelnde Republik, als Menschen, die zusammenkommen, das zu tun. Darin liegt, glaube ich, die Zukunftserzählung.
Ich habe es geahnt, dass es heute mit uns beiden so kommt. Das ist mit Abstand die längste Folge von Damit die Guten gewinnen aller Zeiten. Und wir sind noch gar nicht fertig, wir beiden. Zwei Fragen habe ich heute noch an dich. Okay. Ich habe mir mittlerweile den Satz abgewöhnt, zu meinen Gästen zu sagen, wir müssen dringend weitermachen. Heute packe ich ihn wieder aus, weil ich glaube, der Punkt, wo wir jetzt gerade stehen, der schreit nach einem weiteren Teil in gar nicht allzu weiter Ferne. Ich weiß, ich kann dir das antun. Das heißt, lass uns bitte demnächst nochmal wieder hier treffen und weitermachen, weil ich glaube, wir sind gerade an einem Punkt, den wir weiter ausführen sollten, weil sonst werden uns ja ganz viele Leute dafür lynchen, dass wir jetzt gleich den Podcast schließen. Mhm. Was macht dir Mut?
Mir macht Mut, dass ich erlebe, dass ich immer wieder an Tischen sitze wie diesem, dass wenn ich die Dinge so beschreibe, wie ich sie verstehe, andere Leute sagen, ja, das, so sehe ich das auch. Und dann haben die immer noch einen Blick auf die Welt, wo ich denke, ah, ja, so sehe ich das auch. Also ich halte uns für absolut in der Lage, die Situation und die Welt, in der wir gerade geworfen sind, zu verstehen und zu verändern. Nummer eins. Das zweite, was mir Mut macht, ich glaube, die Menschen sind gut. Ich glaube, die Menschen sind zukunftsgewillt. Wir haben alle, also selbst den ärmsten Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, deren Verantwortung es nicht ist, etwas Neues zu machen, denen geht es heute besser als den Königen im 18. Jahrhundert. Also wir leben in einer Zeit von absurdem Wohlstand, absurden technologischen Fähigkeiten. Und es ist eine Frage von demokratischer Bereitschaft, eine Idee voneinander, das jetzt so zusammenzuziehen, dass es funktioniert. Und das finde ich wahnsinnig zukunftsträchtig und großen Grund für Optimismus.
Letzte Frage für diese Folge. Wir fliegen jetzt mit einer Zeitmaschine ins Jahr 2050. Wir landen am Brandenburger Tor, steigen wieder aus. Was für ein Land sehen wir?
Land ist leider ein bisschen heißer, weil das mit dem Klimawandel echt ein Problem ist. Und auch alle Bemühungen, die wir jetzt noch schaffen werden, das nicht gehen wird. Ich glaube, wir werden in einem Land leben, das sehr viel diverser ist. 40% aller Kinder in der Grundschule haben heute schon Migrationshintergrund. Und wenn alles wahr ist, was ich gerade gesagt habe, über unsere Fähigkeiten, die Dinge gut zu gestalten, dann wird sich das ungefähr so anfühlen wie, naja, so in den 2000ern, als da ganz viel Aufbruch war, als wir das Sommermärchen hatten und irgendwann Weltmeister geworden sind. Also so ein gutes, irgendwie normales, die Leute leben ein gutes Leben miteinander und haben die Fähigkeit, mit den schlechten Dingen gut umzugehen, mit den guten Dingen umzugehen. Normales Land.
Das ist eine gute Perspektive. Eine gute Perspektive ist, dass wir einfach noch mal eine zweite Folge demnächst machen. Müssen wir. Thomas, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Das hat mir auch großen Spaß gemacht. Danke für die tollen Fragen.
Das war damit die guten Gewinn, der Interview-Podcast von ASK. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und teile ihn mit Menschen, die sich ebenfalls für das Gute interessieren. Hast du Feedback, Fragen oder Themenwünsche? Dann melde dich gerne bei uns. Alle Infos und Kontaktmöglichkeiten findest du in den Shownotes. Danke fürs Einschalten. Bis bald. Damit die Guten gewinnen.